Hallo und herzlich willkommen zu Lebendige Methode, der Podcast, der sich Forschungsmethoden von Ihrer persönlichen Seite aus nähert. Mein Name ist David Jahr.
Und mein Name ist Philipp Schelling.
Wir sind zwei Sozialwissenschaftler, die das Interesse an qualitativer Forschung teilen.
Heute geht es weiter mit unserer dritten Folge. Grundlage war ein Gespräch mit Ralf Bonsack aus dem Juli 2023. David, heute bist du der Moderator.
Das ist richtig. Und mit der heutigen Folge beenden wir das erste von insgesamt zwei Gesprächen, das wir mit Ralf Bonsack geführt haben. Und so viel kann ich schon mal verraten, die heutige Folge wird vor allen Dingen anekdotenreicher als die anderen zwei Folgen. Und wir kommen auch zum Ende. Am Ende wird es auch nochmal richtig emotional. In den letzten beiden Folgen haben wir viel über Grundlagen gehört, methodische Streits, Entwicklungen aus Forschungswerkstätten, Einfluss von Grounded Theory, der Komparation und so weiter. Heute steigen wir mit einem Kernstück der dokumentarischen Methode ein, nochmal der Differenzierung zwischen zwei Wissensformen. Die Frage damals war, Philipp, von dir, wie nähert sich Ralf Bonsack eigentlich seinen Forschungsgegenständen?
Ja, das setzt ja voraus sozusagen, dass man dieses implizite Wissen sozusagen abgrenzen kann von der Logik des expliziten Wissens. Das ist ja ein ganz wesentlicher Schritt. Das heißt, dass ich sozusagen nicht nur jetzt sage, okay, da haben wir es mit implizitem Wissen zu tun, sondern dass man verschiedene Wissensebenen unterscheiden kann. Und da sehe ich noch, dass das in den qualitativen Methoden eigentlich noch nicht so richtig ausgearbeitet ist. Ne? Also ich denke jetzt einfach formuliert, diese Unterscheidung zwischen dieser propositionalen Logik des expliziten Wissens und der performativen Logik des impliziten Wissens. Also es ist ja nicht so einfach, man kann das ja nicht dichotomisieren, weil da das implizite Wissen, welches beispielsweise jetzt auch in normativen Erwartungen ein implizites Wissen mit drin steckt, die man normalerweise auf der propositionalen Ebene verorten würde. Es ist ja vielschichtig. Aber überhaupt jetzt in der Lage zu sein, halt sozusagen diese unterschiedlichen Ebenen zu differenzieren, und zwar so zu differenzieren, wie sie auch im Wissen der beteiligten Akteurinnen da sind. Also um jetzt nochmal auf die objektive Hermeneutik zu gehen, es gibt halt sozusagen die manifesten Sinnstrukturen, die zu identifizieren sind, von denen man dann auch sehen kann, dass sie auch bei den Akteurinnen, die man erforscht, da vorhanden sind. Und aber inwieweit jetzt die impliziten Wissensstrukturen bei den Akteurinnen repräsentiert sind, ist dann eine offene Frage für den Bereich der objektiven Hermeneutik. Und natürlich nicht nur dort. Ich beziehe mich jetzt immer auf die objektive Hermeneutik, weil sie für mich immer noch am weitesten, am interessantesten ist in der Auseinandersetzung. Das beziehe ich mich so. Nicht, weil ich die Leute nicht mag. Also im Gegenteil. Also gerade weil ich das immer auch am interessantesten finde. Ne? Andere sind für mich einfach viel zu uninteressant. Also beispielsweise jetzt, was so gemacht wird in der Empirie jetzt auf der Basis der Theorie, Tradition, die in Deutschland ja die meist bearbeitete und auch meist gelesene ist, das ist ja diese Berger-Luckmann-Schule, ne? Und damit kann ich gar nichts anfangen. Ne? Also ich meine jetzt, weil die sich nun wirklich nur auf der Ebene der expliziten Sinnstrukturen halt des kommunikativen Wissens, sagen wir mal, besser so bewegen. Mhm. Das sagt mir gar nichts, aber es ist ja so, die haben sich ja nun mal Wissenssoziologie genannt, was etwas erstaunlich ist, weil halt sie Berger-Luckmann, die den Begriff ja dann auch geprägt haben, in ihrem Vorwort für dieses berühmte Buch, Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit, dann schreiben halt, dass sie aber von Mannheim und seinen erkenntnistheoretischen Reflexionen, dass das für sie einfach zu weit geht. Dass das eigentlich nicht, die Soziologie eigentlich damit nicht sich zu befassen hätte. Also ja, ich kann dir das Zitat, ja. Ich habe es irgendwo auch mal zitiert, wirklich in meinem. Und solche Sachen. Also also wichtig ist für mich eben jetzt, dass man halt in der Lage ist, halt diese Differenzierung vorzunehmen und so zu differenzieren, dass man auch weiß, was ist überhaupt bei den beteiligten Akteurinnen wissensmäßig repräsentiert. Nicht nur, was wissen wir jetzt, wenn wir diesen Text lesen als Forscher, sondern auch, was davon ist wissensmäßig repräsentiert, wenn auch eben im impliziten Wissen bei den Akteurinnen. Das ist eine ganz schwierige Frage.
Eine relativ deutliche Abgrenzung zur Wissenssoziologie à la Berger und Luckmann. Philipp, wie sind deine Erfahrungen mit dieser Form der Wissenssoziologie?
Ich glaube, ich habe die Wissenssoziologie von Berger und Luckmann auch fast nur in Bezug zur dokumentarischen Methode bzw. zur praxeologischen Wissenssoziologie kennengelernt, damals im Studium auch schon im Vergleich, also eingeordnet im Kontext von Handlungstheorien. Da ging es dann um die Sozialphänomenologie von Schütz und auch um Berger und Luckmann und vor allem deren Begriff der Institutionalisierung. Und da ging es auch schon immer um die Rahmung, vielleicht könnte man auch sagen Reduzierung, das weiß ich jetzt nicht so genau, auf jeden Fall die Kritik, dass es sich bei Berger und Luckmann und dieser Wissenssoziologie eben vor allen Dingen um nur eine Wissensebene handeln würde. Das hat Ralf ja eben auch schon ausgeführt, und zwar eigentlich die Reduzierung der Betrachtung des kommunikativen Wissens. Also die Frage nach Handlungsentwürfen und die Frage nach Erwartungen, die mit diesen Handlungsentwürfen zusammenhängen. Das wäre so der Gegenstand, für den Sie interessieren. Und so, das ist sozusagen auch fast alles, was ich dazu weiß. Ich habe mich wenig darüber hinaus mit der Wissenssoziologie von Berger und Luckmann beschäftigt.
Ja, mir ging es ähnlich. Ich fand es immer irgendwie überraschend, dass das genauso heißt wie die Wissenssoziologie, mit der man sich beschäftigt, wenn man die dokumentarische Methode macht, aber halt auch doch nur so ähnlich heißt. Ich weiß noch von einem frühen Promotionstreffen mit einem Kollegen, der auch in der im Bereich Politikdidaktik wissenssoziologisch geforscht hat, aber halt mit dieser von Berger und Luckmann ausgearbeiteten Form. Und wir haben uns versucht zu unterhalten und haben uns nicht verstanden.
So, ah ja.
Das weiß ich noch. Also das war sozusagen, die Gräben waren tief schon auf der Ebene.
Weil ja. Du ihm mit Mannheim im Gepäck zu weit gehst.
Mit Mannheim und mit der Trennung der Wissensform, mit dem man wirklich nichts anfangen konnte.
Ja. Man könnte natürlich auch den Begriff der Wissenssoziologie, also die Bezugnahme auf das Wissen, darüber legitimieren, dass es ja um eine Form des Wissens geht, wenn man auch diese Trennung von implizitem und explizitem Wissen im Blick hat und dann eben sagen könnte, na gut, das sind halt eben der Zugriff, der sich vor allen Dingen auf das institutionalisierte und rollenförmige Handeln und deshalb das kommunikative Wissen begrenzt. Ja, es ist eine Wissenssoziologie mit Fokus auf das kommunikative Wissen.
Was bei uns ja mehr im Mittelpunkt steht, oder bei uns bei der dokumentarischen Methode mehr im Mittelpunkt steht, ist das implizite Wissen. Hier sagt der Ralf Bonsack relativ deutlich, das ist in der qualitativen Sozialforschung aus seiner Sicht noch zu wenig beleuchtet, zu wenig differenziert. Wie siehst du das?
Dass es zu wenig differenziert ist bei der Wissenssoziologie.
In der qualitativen Forschung.
Also die Bezugnahmen jetzt auf andere rekonstruktive Verfahren, da wird das ja als Gemeinsamkeit und vor allen Dingen auch als die bedeutsame Errungenschaft ausgezeichnet, als sozusagen die wichtige Verwandtschaft hier zur objektiven Hermeneutik. Es gibt auch andere Verfahren, mit denen ich mich jetzt nicht so gut auskenne, Vielleicht heißt es, es geht irgendwie um eine makroanalytische Tiefenhermeneutik von Joachim Renn. Ich bin mir sicher, dass dort auch die Unterscheidung von Wissensebenen eine Rolle spielen wird. Zumindest ist das implizite Wissen für ihn auch sehr wichtig. Das heißt, es gibt es schon, gewinnt vielleicht auch immer mehr an Bedeutung, gerade auch durch den großen Einfluss von Bourdieu und seinem Habituskonzept, der ja auch auf gewisse Weise auf eine Wissensebene der Inkorporierung abzielt, die man ja auch dem impliziten Wissen zuordnen kann. Das heißt, vielleicht gibt es da eine größere Aufmerksamkeit für, aber natürlich, also im Bereich der etablierten qualitativen Verfahren, Inhaltsanalyse, bestimmte Spielarten der Grounded Theory, die gerne mit dem Label arbeiten, aber halt eigentlich sozusagen auch, naja, sozusagen Inhaltsanalyse betreiben, also sozusagen Kategorien ordnen aus dem Sample heraus und auf der propositionalen Ebene stehen bleiben, also das, auf dem, was gesagt wird, da scheint mir schon, dass das immer noch sehr weit verbreitet ist. Ist ja auch mit weniger Herausforderungen verbunden.
Wie du sagtest, also Inhaltsanalyse ist ja das Paradebeispiel einer Methode, die sich nur um das kommunikative Wissen kümmert und das dann einsortiert. Okay, im Folgenden kommt Ralf Bonsack zu weiteren Forschungserfahrungen und spricht über die nochmal über die Forschung zur Hausbesetzerszene und macht hier eine erste Typenbildung auf.
Ja, das war ja noch vor der eigentlichen dokumentarischen Methode und es war auch keine Gesprächsanalyse. Ja? Also Gesprächsanalyse war ich ja schon ein bisschen weiter dann durch diese Beratungsgespräche. Diese Analyse dieser Dokumente war noch, das war eigentlich noch ganz am Anfang, wenn man jetzt bedenkt, welche Art von Wissen ich da eigentlich rausarbeiten wollte, nämlich implizites Wissen und so. Den Begriff habe ich aber gar nicht da verwendet, dann in dieser Phase. Also um kurz mal ein Ergebnis zu nennen. Ich habe wesentlich unterschieden als die alternative Szene von der autonomen Szene. Es gab in der Hausbesetzung die alternative Szene und die autonome Szene. Und das habe ich versucht weiter auszubuchstabieren, was dahinter steckt, an Orientierung der autonomen Szene und der alternativen Szene. Mhm. Und die beiden Szenen waren sowohl in Berlin hier präsentiert als auch in Freiburg und so.
Und beide am Haus besetzt.
Und wir... eine Freundin von uns, also von meiner Frau und von mir, also eine Chirurgin, die war damals in Freiburg ein bisschen verbandelt mit der, also obwohl sie keine Sozialwissenschaftlerin war, verbandelt mit dieser alternativen Szene in Freiburg. Die, wenn ich mit der darüber rede, die weiß immer noch genau, was damals da abgelaufen ist. Also das war meine, ich wollte mal. Dann eine Typenbildung habe ich gemacht, ne? Aber zwei Typen nur. Mhm. Und dann halt ich habe versucht, diese politischen Konsequenzen, die das hat, dann für sie, also Konsequenzen für ihre politische Planung, autonome Szene, alternative Szene. Dann, Also autonome Szene ist, der Begriff ist ja auch heute noch fast in dem Sinngehalt, in der Art erhalten, wie er sie damals auch rausgebildet hat und so. Und die alternative Szene, die halt durchaus nicht, also unsere demokratische Verfasstheit, also noch irgendwo in Frage gestellt hat, was ja bei der autonomen Szene schon so ein bisschen damals auch da anklang und so. Ja, auch da natürlich kein monolithischer Block, diese Szene. Also das war damals das, was... aber ich kann dir gerne mal das geben, was wir daraus gearbeitet haben. Wenn es dich... Ich habe da oben und sicher noch einen Aktenordner da. Ich habe hier ein Zimmer oben, wo nur Aktenordner drinstehen. Ja,
aber du hast dann quasi zwischen Hippies und Punks unterschieden.
Genau, so, so in dieser Richtung. Und... das war eigentlich der... also wir haben es ja nämlich auch nicht weitergemacht. Ne?
Ja, ja.
Also das wäre die Konsequenz gewesen, mit denen jetzt Gruppendiskussionen zu machen.
Ja.
Und da haben wir gemerkt, wir haben keine Chance. Also da... also ich weiß noch, wir sind damals...
Selbstvergangen war das.
Ja, ja. Also ich weiß noch, wir sind damals in... das so als ein Beispiel auf den... es gibt es heute noch das Ufa-Gelände in Berlin. Das war damals das alternative Kneipenszene auf dem Ufa-Gelände, ehemalige Ufa-Gelände. Und da war ich dann mit dem Kollegen, also mit dem Assistenten von Mangold, sind wir da in so eine Kneipe rein und dann haben wir da was getrunken und so. Und dann geht er an die Theke und fragt, also damals gab es ja keine Handys und sowas, und dann telefonieren war ja nicht so einfach. Hat er gefragt, ob man telefonieren darf. Und dann sagt der Typ an der Theke, sagt dann zu ihm, na, willst du deinen Chef anrufen, ne? Und also meinte jetzt hier, wir sind von den Bullen, ne? Das war so. Und dann, das hat den so umgehauen bei dem. Und na gut, man hätte natürlich, wenn man jetzt mit denen ins Gespräch kommt, hätte man einiges sozusagen sicherlich schaffen können in der Szene, aber ich habe gemerkt, es hat keinen Sinn, dass wir jetzt versuchen, uns damit so lange auseinanderzusetzen.
Das heißt, die Hürden im Feldzugang waren so hoch, dass es mit zu viel Kraft und...
Und hinzu kam natürlich, dass mir mal deutlich geworden ist, dass die Interessen dieser Leute und die Orientierung dieser Leute in den Medien sowieso präsent sind. Ne? Die können sich ja artikulieren. Und sie waren ja damals auch in den Medien hoch präsent. Mhm. Und während auf der anderen Seite halt diese Jugendlichen da vom Lande und aus der Kleinstadt und vor allem die arbeitende Jugendliche aus diesen Regionen also keine große Chance hatten, sich ihre Lebensorientierung zu orientieren. Ne? Das war dann wirklich noch so ein Punkt, wo ich auch mit Kollegen damals in Erlangen im Institut, die alle sehr politisch halt orientiert waren, dann zu dem Schluss gekommen sind, dass das nicht so gut finden.
Ralf stellt ja ein paar Probleme dar beim Feldzugang, die dann letztendlich auch zu einem Abbruch führten. Hast du auch schon mal eine Forschung abgebrochen aus ähnlichen Motiven?
Nee, dass eine Forschung abgebrochen wurde aufgrund von so Schwierigkeiten im Zugängen zum Feld, ist mir jetzt noch nicht begegnet. Also mit Herausforderungen habe ich natürlich verschiedene erlebt. Ich war damals ständischer Mitarbeiter in einem Projekt, da ging es um Politikerinnen. Und da waren manche schon echt schwer zu erreichen. Also vor allen Dingen dann einen Termin für ein Interview oder eine Gruppendiskussion zu bekommen, war schon kompliziert. Und dann für meine Dissertation habe ich mich ja mit Klimagerechtigkeitsbewegung bzw. mit Fridays for Future im Besonderen und fokussiert auseinandergesetzt. Und da war auch die Frage, okay, wie gelingt es mir, dass diejenigen vor allem, die Teil von der Ortsgruppe sind, also nicht nur die Demonstration besuchen, sondern auch organisatorisch im Hintergrund mitwirken, dass die bereit sind, mir ein Interview zu geben. Oder dass ich auch beforschend an den Ortsgruppen teilnehmen darf, also mit teilnehmenden Beobachtungen. Das war nicht so leicht, das hat mich viel Zeit gekostet. Ich musste präsent sein vorher, ich musste sozusagen langsam Kontakt aufbauen. Und für mich war dann eine Person auch ganz zentral, die mir geholfen hat bei eigentlich einer Art Bewerbung, die ich schreiben musste, indem ich mein Forschungsinteresse offengelegt hat und dann wurde darüber abgestimmt, ob ich teilnehmen darf oder nicht. Und da habe ich dann Glück gehabt durch diesen Support, den ich von der einen Person erhalten hatte. Die fand das irgendwie von Anfang an gut, was ich mache. Hat das auch geklappt. Und dadurch sozusagen, durch diese Legitimierung eigentlich, durch das ganze Kollektivs, ging es dann auch gut, weitere Kontakte zu knüpfen, besonders für Interviews.
Ja, auch so ähnliche Erfahrungen. Am Ende kommt es auf Personen an, die Leute kennen, die mitmachen würden. Und wir hatten auch mal ein Forschungsprojekt, da wollten wir Politiklehrpersonen ranbekommen, die Probleme haben in ihrem Unterricht mit rechtsextremistischen Beiträgen von Schülerinnen und Schülern. Und einfach so eine breitende Nachricht streuen über Verteiler hat nicht funktioniert. Wahrscheinlich, weil sich auch niemand gerne jetzt meldet und sagt, hier bei mir, kommt mal vorbei, guckt mal, wie schlimm es hier ist. Lief auch erst an mit Bekannten und Leuten, die uns da reingebracht haben. Ja. Was Ralf Bonsack auch angesprochen hatte in dem Ausschnitt aus dem Interview, ist ein Abbruchgrund. Den fand ich ganz interessant. Wir haben uns auch schon viel drüber unterhalten. Er deutet so an, dass auch der gesellschaftliche Repräsentationsstatus der Forschungssubjekte für ihn ein Problem war. Hast du eine Vorstellung davon, wie Ralf Bonsack das meinte?
Ja, also ich verstehe das so, dass es bestimmte Perspektiven von Milieus oder Gruppen gibt, die sind sowieso schon Teil der alltäglichen Darstellung von Welt, sei es jetzt im Feuilleton oder woanders. Die sind, man könnte vielleicht auch sagen, hegemonial geworden. Ja? Diese damit verbundenen Lebensformen und Perspektiven, die damit zusammenhängen, sind dominant und die erfahren wir jeden Tag. Das ist nicht schwer, daran zu kommen. Wohingegen andere, sich eher vielleicht in Nischen befindenden, eben nicht hegemonial gewordene Seins- und Lebensweisen natürlich existieren, es aber nicht schaffen, in der gleichen Weise repräsentiert zu werden. Und offenbar steckt da viel Erkenntnispotenzial drin, diese Stimmen und Erfahrungen eigentlich ja zur Sichtbarkeit zu verhelfen, könnte man sagen. Ne? Aber es steckt auch fast schon ein politisches Programm dahinter, könnte man sagen. Also ich erinnere mich daran, dass es Bourdieu beispielsweise darum ging. Ich meine, irgendwo formuliert er, dass Wissenschaftler, dadurch, dass sie über viel kulturelles Kapital auch verfügen, sozusagen Gegennarrative, gegen Schicksalsgeschichten, vielleicht mit Markus Regaladig gesprochen, ausstellen sollten, weil sie sozusagen aufgrund ihres kulturellen Kapitals dazu in der Lage sind, andere Wahrheiten, ne, sozusagen nicht hegemoniale Perspektiven zur Darstellung zu verhelfen.
Okay, wir kommen weiter im Interview und die nächste Stelle passt auch sofern gut zu dem, was du gesagt hast, weil es jetzt politischer wird nochmal. Das hat mich vor allen Dingen als Politikwissenschaftler im Folgenden besonders interessiert. Ralf erzählt von der Praxis der marxistischen Gruppen an den Universitäten in Süddeutschland, so wie er das auch erlebt hat, wie sie damals in Seminaren aktiv waren und auch auf Dozierende Einfluss nahmen.
Also hier auch diese Marxisten von Mangold, also die waren halt teilweise früher in der marxistischen Gruppe, das sagt euch wahrscheinlich nichts. Also die marxistische Gruppe gab es vor allen Dingen in Süddeutschland, also München, in München, Erlangen, Nürnberg war Hochburg. Und die hatten sich vorgenommen, dass sie diese bürgerlichen Seminare sprengen wollten, ne? Also die Seminare zu sprengen, indem sie da absurde Diskussionen eingeführt haben. Teilweise wirklich absurd, um das einfach alles zu sprengen.
Nicht, jetzt, nicht um zu diskutieren.
Ja, und so genau. Diese, und mit denen war ich auch konfrontiert dann leider. Und ich hatte dann, meine Diplomarbeit war ja schon veröffentlicht. Und dann kam irgendwie eine Fachbereichszeitung der marxistischen Gruppe, erschien dann, als ich da gerade meine Stelle angetreten hatte in Erlangen als kleiner Assistent. Und da stand dann Überschrift: Bohnsack, der Knast als Chance. Und ich hatte dann irgendwie am Ende meiner Diplomarbeit geschrieben, dass es doch wichtig wäre, dass man sozusagen Gerichtsverhandlungen so durchführt, dass man sich mit den Jugendlichen an einem runden Tisch zusammensetzt und nicht in dieser ganzen monströsen Aufmachung, wie sie in den Gerichtsverfahren so stattfindet. Das war so ein Vorschlag. Also, ja, und dann haben die da irgendwie den Knast als Chance rausgemacht.
Das hat eigentlich ein bollischer Ansatz.
Und dann waren die in meinen Seminaren drin. Und das war so nervig, weil du genau wusstest, die wollen versuchen, jetzt nur das kaputt zu machen. Und vor allen Dingen mein Chef, der Mattes, der hatte in den Vorlesungen war das. Und dann war es aber so, dass in der Vorstandsgruppe von Mangold waren mindestens zwei Leute, ich glaube, der andere nicht so, aber zwei waren vorher in der marxistischen Gruppe. Die waren früher in der marxistischen Gruppe gewesen. Und denen habe ich dann das erzählt und so und meinten, ja, eigentlich bist du ja vielleicht doch nicht der richtige Gegner. Und ja, und dann haben sie mich irgendwann in Ruhe gelassen. Ich glaube, die haben niemals gesagt, wir reden jetzt mal mit denen so, sondern das war, die kannten sich noch alle und dann irgendwie, gut.
Okay, ging heiß her anscheinend. Philipp, wurde schon mal eins deiner bürgerlichen Seminare von politischen Gruppen gesprengt?
Nee. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass meine Themen, naja, eigentlich, weiß nicht, irgendwie, ich bin einfach nicht bekannt genug. Es interessieren sich zu wenig Leute für das, was ich mache, gerade in meinen Seminaren. Nee, in meinen Seminaren jetzt nicht. An der Uni, an der ich arbeite, gab es durchaus politische Vorfälle, die jetzt aber nicht direkt im Zusammenhang mit meinem Seminar stehen. Also sozusagen Fälle von Verbreitung rechtsextremen Gedankenguts, könnte man sagen, und Einflussnahmen. Sowas gab es, aber das war jetzt nicht gerichtet gegen eine spezifische Person, also keine Professorin oder Dozentin oder so. Das nicht.
Ja, bei uns gibt es, also es gibt auch vereinzelte solche Fälle an der Uni Halle, aber es scheint nicht mehr in der Dichte aufzutreten, von der Ralf hier berichtet. Ist auch eine sehr viel politisiertere Zeit, auch in den Hochschulen. Von der marxistischen Gruppe ist mir auch noch nichts bekannt bei uns, weiß ich nicht. Die Darstellung von Ralf Bonsack hat mich auf jeden Fall inspiriert zu einer weiteren Frage. Und zwar wollte ich wissen, ob der dokumentarischen Methode damals, beziehungsweise Ralf Bonsack, eine politische Grundorientierung zugeschrieben wurde.
Alles, was du so erzählst aus den Anfängen, ist ja schon hochpolitisiert, auch wie du es gerade erzählt hast, mit marxistischen Gruppen etc.
Ja.
Würdest du sagen, dass die dokumentarische Methode oder auch du damals in den Anfängen auch dann eine bestimmte politische Haltung zugeschrieben bekommen habt? Also ihr wart ja, augenscheinlich war es kein Marxismus. War es dann irgendwas anderes? Wurde das mal explizit? War das was Bürgerliches?
Na, das war ja schon so in Bielefeld. Also in Bielefeld gab es die Spartakisten, ne? Also man denkt ja mal, in Bielefeld war jetzt gar nichts los, in der 68er-Bewegung. So war es ja nicht, ich meine, auch in Bielefeld war. Und dann war das so, ich hatte damals eine studentische Hilfskraftstelle in der Arbeitsgruppe Empirische Sozialforschung. Das war halt, da wurde halt die Methodenausbildung aufgebaut, erst ganz am Anfang. Und da war halt einer von den Spartakisten, mit auch studentische Hilfskraft. Mhm. Und aber noch zwei Freunde von mir auch, die beide nicht in dieser Richtung einzuordnen sind. Und dann gab es immer gab schon einige heftige Diskussionen immer. Und es ist ja so, dass ich damals schon also anfing, mich mit der Ethnomethodologie zu befassen. Mhm. Und die Ethnomethodologie steht ja immer noch in dem Rahmen, den Mannheim ja auch formuliert hat, Einklammerung des Geltungscharakters. Das heißt, dass man sozusagen an die Analyse herangeht, indem man halt normative Orientierungen zunächst mal einklammert, die man hier mit dem Gegenstand verbindet. Oder bei Garfinkel heißt es offizielle Neutralität, official neutrality und sowas alles. Mhm. Ja, und das kollidierte natürlich bei mir schon mit diesen ganz klar der Forderung, sich politisch zugleich zu positionieren als Sozialwissenschaftler, auch in seinen Analysen zu positionieren. Und da gab es ja schon so ein bisschen die Kontroversen. Ne? Und als ich nach Erlangen kam, kam ich dann in die Forschungsgruppe von Mangold mit dem Arbeiter- und Angestelltenbewusstsein. Und dann hatten wir eine Diskussion und dann haben sie vorgestellt, wie sie die Interviews führen. Das war jetzt nicht ein Fragebogen, das war wirklich ein Interview. Und dann ich hätte jetzt gerade ein Projekt gemacht in Bielefeld, hatte ich nämlich über polizeiliche Verhörmethoden und ihre Interviewführung würde mich doch sehr daran erinnern. Dann gab es einen. Dann ging es los. Und dann kam hinterher einer von denen zu mir. Also ich hatte hinterher wirklich eine wunderbare Beziehung zu ihm, eine freundschaftliche, kam hinterher zu mir und sagte, sag mal, ich habe immer gedacht, du bist so ein alter Softie, ne? Mhm. Also ein Hippie, ne? Mhm. Softie, aber du bist ja knallhart. Das war natürlich wieder, damit war ich wieder auch für die satisfaktionsfähig. Mhm. Also was sie nicht leiden konnten, waren Leute, die sich hier ihre Position nicht versuchen offenzulegen und zu vertreten. Und ich hab ganz klar gesagt, dass ich das nicht akzeptiere, diese Art von Interviewführung. Obwohl die für und der damaligen Zeit schon sehr, sehr offen war. Das war schon eine Art offenes Interview, aber doch noch sehr...
Bevor ich an der Stelle im Interview nochmal nachgehakt habe, weil ich da ganz genau wissen wollte, wie die dokumentarische Methode damals politisch markiert worden ist, hier vielleicht nochmal ein wichtiger kurzer Input zu einem ganz zentralen methodisch-methodologischen Paradigma der dokumentarischen Methode, nämlich diese Einklammerung des Geltungscharakters. Also dem Anspruch, ohne normative Zuschreibungen an seinen Forschungsgegenstand, an sein Feld heranzugehen. Philipp, was sind da deine Erfahrungen? Wie leicht fällt dir das?
Also durch so ein bisschen Praxiserfahrung, denke ich, verstehe ich jetzt, was das bedeutet, sozusagen im praktischen Forschen. Aber es ist natürlich schon auch mit Herausforderungen verbunden. Gerade sozusagen, wenn es sich um Beobachtungen von Praktiken handelt, die man sozusagen moralisch auch so schnell abwertet, auch verständlicherweise abwertet und wir vor allen Dingen im Alltag ja sowieso schon ganz anders vorgehen, mit Positionierungen, indem wir sozusagen Vertrauen gegenüber den Äußerungen sozusagen schenken auf deren Wahrheitsansprüche oder das ablehnen. Und hier gilt es ja, all das einzuklammern und eben nicht sozusagen die damit verbundene Behauptung auf Richtigkeit, das sozusagen zu überprüfen, sondern eben einzuklammern, um auch wahrscheinlich den Bruch mit dem Common Sense vollziehen zu können und auf die tiefer liegende Ebene der Logik, der Praxis, auf das implizite Wissen überhaupt zuzugreifen. Wie ist das für dich, David?
Ja, geht auch in die Richtung, also ich habe es vor allem immer als Disziplinierungsaufforderung gelesen beim Forschen, also sich klarzumachen, es geht erstmal darum, was glaube ich die meisten rekonstruktiven Methoden so sehen würden, vom Anspruch her darum zu beschreiben, wie eine Wirklichkeit ist, die ich halt erforschen will, also wie sich die soziale Wirklichkeit strukturiert und entfaltet, was mich interessiert. Und wichtig war für mich aber immer, und ich glaube, das ist auch wichtig zu betonen, dass Normativität da nicht gänzlich rausgehalten wird, sondern sozusagen erst nach dem Analyseprozess an den Gegenstand, an die Befunde sozusagen herangetragen wird. Eins auch der großen Sachen, die wir immer in unseren Workshops thematisieren, weil doch die meisten Forschungsprojekte mit einem normativen Anliegen aufgeladen sind, wenn man so Antidiskriminierung forscht, zu Rechtsextremismus, zu Inklusion, Exklusion und so weiter.
Ja, und auch nur dann kommen wir, glaube ich, dem Programm nach ja eigentlich an die Ebene ran, wie etwas hergestellt wird. Ja, wir können es ja nicht vorher schon als einordnen, das ist es jetzt, sondern uns interessiert ja, wie es gesellschaftlich hergestellt wird. Und danach können wir immer noch sozusagen die Art und Weise kritisieren, wie es geschieht. Aber genau, diese Trennung der Schritte wäre hier, denke ich, ganz wichtig. Die Enthaltsamkeit, der Versuch der also bestmöglichen Enthaltsamkeit in der Interpretation und dann später sozusagen noch die normative Ebene, zum Beispiel, indem man dann Position dazu bezieht, das irgendwie an bestimmte Diskurse anschließt, indem man dann herausarbeiten kann, worum es sich dabei auch zusätzlich noch handeln könnte.
Ja, genau, es hat sozusagen einmal so einen Einfluss auf meine Trennung, erstmal deskriptiv forschen und dann normativ theoretisieren vielleicht, aber wichtig auch, so Zitat von Bonsack, sinngemäß, uns interessiert ja nicht, was wahr oder falsch ist in dem, was wir sozusagen dann an Daten erheben, sondern was sich darin dokumentiert, dass die Akteure, Akteurinnen das für wahr oder falsch halten. Das ist auch nochmal eine wichtige methodische Disziplinierung, um auf den Dokumentsinn zu kommen und sich halt nicht zu lange darauf aufzuhalten, was irgendwie gute oder schlechte Motive dahinter sein könnten. Okay, wie angekündigt, habe ich im Interview Ralf nochmal gefragt, damit das sozusagen nochmal expliziert, wie er denn nun damals politisch verortet worden ist von außen.
Also es klingt also so, dass es keine Markierung gab. Also du warst jetzt nicht der rote Bohnensack, aber auch nicht der schwarze Bohnensack oder nee. Der grüne, sondern...
Naja, grün vielleicht noch, weil ich hatte, als ich dahin kam... Das fand ich dann auch sehr bemerkenswert. Ich fuhr einen BMW, ne? Mit Atomkraft, nein, danke, hinten drauf. Und das war etwas irritierend, weil so ein BMW fährt man eigentlich nicht mehr. Atomkraft, nein, danke. Ich erzähle jetzt einfach mal noch eine Anekdote. Also, das wurde damals hier geplant an der Unterweser Grunde heißt das. Das ist dann auch nachher gebaut worden, ein AKW zu bauen. Ne? Und das ist in der Nähe von meinem Geburtsort, wo ich geboren bin. Und das ist mir besonders nahe gegangen. Und ich bin dann, da war eine Demo, sind wir dann von Bielefeld rübergefahren damals. Und ich hatte damals diesen BMW mit Atomkraft, nein, danke. Und dann haben die alle Autos angehalten, außer den Bussen. Und haben die kontrolliert und dann teilweise zurückgewiesen. Und ich mit meinem BMW durchgewunken. Also, es war sehr hilfreich. Ja. Ich glaube, die haben hinterher haben sie dann gesehen, was da drauf steht. Das war dann zu spät.
Ich habe zurückgerufen.
Naja, auf jeden Fall. Also, als Grün war ich vielleicht so als Grün, ja, schon. Aber jetzt nicht, also nicht als Rot. Und nicht. Naja, natürlich wäre ich. Galt ich in den gegenüber den konservativen Vertretern des Fachbereiches, hier der Kanzlerberater oder so, da für die war ich auch weit links oder rot, aber nicht für die Marxisten. Also,
Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an Karl Mannheim, der auch ja von rechts und links immer den Vorwurf hatte, der andere gewesen zu sein. Ne?
Genau. Ja. Also und dieser. Also ich habe damals meinen Habilitationsvortrag gehalten vor dem Fachbereich. Der musste sich ja unterscheiden von dem, was ich in meiner Habilitationsschrift gemacht habe. Und ich habe dann zurückgegriffen auf meine kriminologische Vergangenheit, meine kriminalsoziologische. Und habe dann versucht, denen zu vermitteln, was ein Labeling Approach ist. Sagt euch was, oder? Labeling Approach. Also,
aber flüstern aus.
Naja, und dann habe ich als Einstieg, als Beispiel habe ich gebracht, dass damals in Lüchow-Dannenberg, also wo die größten AKW-Demonstranten waren in Deutschland überhaupt, dass dort zwei neue Polizeikommissariate eingerichtet worden sind im Zuge der Demos, ne? Und dass da in dem Zusammenhang die Jugendkriminalität plötzlich um, weiß ich nicht, 90% oder so gestiegen ist. Mhm. Damit wollte ich klar machen, dass also die Kriminalitätsrate ein Produkt der Aufmerksamkeit der Kontrollinstanzen wesentlich ist. Wohin sie diese wenden, ne? Was ja heute immer noch in den Medien überhaupt niemals, da jedes Mal kriege ich wieder einen Krampf, also wenn und meine Frau auch, wenn die wieder sagen, ja, die Jugendlichen werden immer krimineller. Dass die jetzt also, oder hier jetzt mit diesen Kinderpornografie, jetzt plötzlich gibt es wahnsinnig viel Kinderpornografie, dass die Kontrollinstanzen jetzt da nun wahnsinnig aktiv sind, werden in den Medien niemals, die Abhängigkeit der Kriminalitätsraten von der Aktivität der Kontrollinstanzen wird in den Medien überhaupt nie. Naja, auf jeden Fall habe ich dann versucht, das denen da klarzumachen. Mhm. Und das war natürlich schon für die konservativen Leute, war das schon. Also ich habe das sofort gemerkt. Sehr verdächtig. Sehr verdächtig. Und dann saßen die schon da so und hatten sich sowieso schon, weil ich ja der Soziologe war, sich da hinten hingesetzt. Und dann war damals so Sommer und wahnsinnig heiß draußen. Das war der Senatssitzungssaal, so ein ziemlich großer Saal. Und dann haben sie die Fenster aufgemacht. Dann kam schon sowieso der Lärm von draußen, von den Autos rein. Und dann habe ich weitergeredet. Und ich rede ja auch wirklich nicht sehr laut, aber dann kam von hinten dann, ja, ich verstehe hinten gar nichts, der redet ja so leise. Weißt du, so um mich da irgendwie versuchen fertig zu machen in einem Habilitationsverfahren. Das waren typisch diese Typen, die ich dann am Anfang auch gleich geschockt habe, indem ich hier gezeigt habe, hier, also unsere Kontrollinstanzen, die muss man auch mal beobachten, ne, was die so machen. Und also, das war, und für die war ich natürlich der Linke.
Ja.
Also, war klar. Also,
okay, das klingt also so, als wäre die Dokumentarmethode oder damals Ralf Bodensack vor allen Dingen in der grünen Grundorientierung zu Hause. Philipp, wie siehst du das? Würdest du sagen, die Dokumentarmethode hat Bezüge zu irgendeiner grünen Grundorientierung?
Zu einer grünen Grundorientierung, das würde mir jetzt, glaube ich, eher schwer fallen. Man könnte natürlich sagen, sie hat schon so Möglichkeiten der Dekonstruktion in sich. also darauf zieht sie ja auch eigentlich ab, wenn es um die Frage der Herstellung geht und man dadurch erkennt, dass soziale Konstruktion, soziale Welt, den Konstruktionscharakter der sozialen Welt, könnte man sagen, okay, man erkennt auch die Kontingenz dahinter und so weiter und so fort. Man kann sozusagen Machtverflechtungen analysieren und das Beispiel, was Ralf hier genannt hat, macht das ja ganz offenkundig. Also, und ist auch ein schöner Bezug, nochmal Rückbezug zu, was man erkennen kann, wenn man den Geltungscharakter einklammert, weil Ralf hat sich ja sozusagen, hat sich nicht einfach gefragt, was ist jetzt Abweichung oder Abweichung ist das, was die Kontrollinstanzen behaupten, dass es ist, sondern ich schaue mir jetzt mal an, wie die Kontrollinstanzen Abweichungen herstellen, als soziale Tatsache, indem sie dann mit seinen Begriffen diese verdachtsgeleitete Wirklichkeitskonstruktion sozusagen das alles erst mit einem ganzen Apparat in Gang setzen und dann auf diese Weise auch darüber berichtet wird, also es dann tatsächlich zur Realität wird. Und das finde ich schon interessant und dann würde ich eher sagen, es ist es lässt sich eher verbinden mit Form der Dekonstruktion und also all das, was man heute irgendwie so einem linken Theorieprogramm auch vielleicht zuschreiben könnte. Es gibt Versuche, auch im Kontext von dekolonialen Theorien und deren Anspruch sozusagen Wissen zu dekolonisieren und so weiter, ja auch sozialwissenschaftliche Methoden zu dekolonisieren. Beiträge, die sich mit der Frage beschäftigen, inwiefern die dokumentarische Methode sozusagen als Methode für dekoloniale Ansätze anschlussfähig wäre und welche Herausforderungen sie stellen, wenn wir die dokumentarische Methode eben mit der dekolonialen Perspektive konfrontieren. Das ist auch so interessant. Aber ja, also Grün würde mir jetzt schwerfallen. Ich könnte es eher so irgendwie sozusagen, sagen wir, der Kategorie links zuordnen, der politischen.
Okay, gut, ich fand das auch interessant damals. Ich glaube auch, das Grün ist noch etwas zu grob, aber wenn man nochmal sich klar macht, auch was Ralf hier beschreibt im Kontext, ist es ja sozusagen dieses Infragestellen von Autoritäten, ja, dieses Autoritätenferne. Und das, was damals ihm ja anscheinend da aufgetreten ist an links und konservativ rechts, ist ja jetzt eine besondere linke Gruppe, nämlich eine sehr autoritäre. Also Marxisten, so wie er sie beschreibt, sind ja durch Autorität geprägt. Und deswegen ist ja tatsächlich sein Ansatz dann irgendwo dazwischen, wenn du so Autoritäten wie Kontrollinstanzen dekonstruierst oder deren Arbeit in Frage stellst, bist du dann sozusagen was Besonderes, was man sich so gar nicht zuordnen kann, weil das Anti-Autoritäre darin sozusagen fehlt. Ja, und man könnte schon sagen, dass die so eine grüne Grundorientierung ja auch auf einem anarchistischen oder linkslibertären Weltbild beruht, was genau diesen Anti-Autoritarismus stark macht. Ja. Ist auf jeden Fall spannend, diese Darstellung. Dann gehen wir weiter im Interview und im Folgenden ging es auch nochmal um was Seriöseres, beziehungsweise, was ich damit meine, ist etwas Methodischeres, nämlich um die Frage oder um das Thema Evolution beziehungsweise Transfer von rekonstruiertem Wissen. Nochmal am Beispiel des frühen Forschungsprojektes Beratungsgespräche mit Jugendlichen mit Drogenerfahrung.
Du hattest ja in den ersten empirischen Arbeiten war Beratungsgespräche mit Jugendlichen zu autografieren. Ne? Hast du damals, du hast ja gesagt, dass die beratenden Personen dort, die kannten ja nur Fragebogenerfahrungen und waren aufgeschlossen gegenüber eurem Ansatz. Gab es damals schon irgendwie sowas, was heute unter Evaluation und Transfer läuft? Also die Idee, dass man die Ergebnisse rückmeldet und dass sie damit irgendwas anfangen können? Oder lief das getrennt?
Also, nee, glaube ich. Also, ich habe mich damals mit Evaluationsforschung, was in den Staaten gelaufen ist, noch nicht befasst. Mhm. Gut, da gab es vielleicht solche Ansätze, aber in Deutschland gab es das nicht. Mhm. Und der entscheidende Punkt war, glaube ich, wo wir sowas auch schon versucht haben zu vermitteln, dass wir so etwas vorhaben, damit Sie auch etwas zurückgezeichnet hast und so. Wir haben nämlich das genannt, was wir betreiben, kommunikative Sozialforschung. So, es gibt auch noch ein Band, den wir damals rausgegeben haben, der heißt kommunikative Sozialforschung. Also diese Arbeitsgruppe Bielefelder Soziologen, ich weiß nicht, der Name ist ja irgendwie bekannt. Mhm. Und da gibt es ja diesen Rowohlt-Band, Alltagswissen, Interaktion und gesellschaftliche Wirklichkeit. Nee, oder? Doch. Ja, so heißt er. Und dann gibt es noch ein Band kommunikative soziale Forschung. Und wir haben damals den Begriff auch benutzt, haben gesagt, wir machen kommunikative soziale Forschung. Das heißt, wir möchten mit euch über die Ergebnisse dann reden. Was natürlich jetzt nicht im großen Maße stattgefunden hat, aber durchaus vereinzelt schon dann. Also nicht systematisch wirklich stattgefunden hat. Das lag aber auch daran, dass die Leute dann, wenn die sich wirklich gemeldet hätten, nochmal, aber das war, also wir sind jetzt nicht so forciert darauf, nur bei einigen Einrichtungen haben wir versucht, dann nochmal Kontakt herzustellen. Und da mit diesem Begriff haben wir versucht, also dass das sozusagen nicht ein Einweg-Projekt ist, nämlich nur Informationen von denen zu uns, sondern dass wir mit ihnen kommunizieren wollen, kommunikative. Das war der Punkt, den wir damals versucht haben zu vermitteln.
Das fand also nur so episodenhaft statt, aber wie waren da die Erfahrungen? Also wie haben die Akteure im Feld das wahrgenommen, was ihr rekonstruiert habt?
Also es ist natürlich so, gerade in solchen Fällen, dass bei denen, wo es kritisch wird, die sich auch nicht unbedingt so leicht bereit erklären, jetzt darüber wieder nochmal zu verhandeln. Das war dann eher bei denen, diese diskursive Wirklichkeitskonstruktion, wie ich das genannt habe, wo wir auch dann diese Gespräche geführt haben. Zum Beispiel diese verdachtsgeleitete Wirklichkeitskonstruktion. Das war schwierig auch mit denen dann jetzt, weil die wussten wahrscheinlich schon, dass wir nicht so unkritisch da mit umgehen, dem, was sie da treiben. Aber insgesamt, also wenn wir das gemacht hätten, wäre das wirklich ein Novum gewesen, jetzt das so richtig intensiv zurückzukoppeln. Das war die Idee war da, aber sie ist dann nicht so richtig umgesetzt worden. Und
die Idee war also da, aber sie wurde nicht ganz umgesetzt und nicht so richtig umgesetzt. Philipp, wie ist das bei dir? Hast du Erfahrung mit Evaluationsforschung in dem Sinne, dass den Forschungssubjekten die Ergebnisse deiner dokumentarischen Forschung, du die zurückgemeldet hast?
Nee, ich persönlich habe damit gar keine Erfahrung. Ich höre immer nur, dass das sehr heikel wäre, gerade wenn es sich um Forschungsprogramme handelt, die mit der dokumentarischen Methode durchgeführt worden sind. Das lässt sich ja auch eigentlich gut nachvollziehen. Also wenn es darum geht, implizites Wissen explizit zu machen und es vielleicht eine Forschung war, die im Rahmen von einer Organisation durchgeführt wurde und das Ergebnis dann ist, dass sozusagen nicht entsprechend der eigenen Vorstellung darüber, wie es hier läuft, eben ganz anders läuft, also das eigene Selbstbild von der internen Organisationspraxis total abweicht, dass es auch eine Herausforderung für diejenigen ist, damit dann umzugehen, sowas zu erfahren. Da stößt man dann bestimmt leicht auf Widerstände und aus der Perspektive dann so jetzt gedacht dieser beforschten Institution oder Organisation, wäre es ja auch leicht zu sagen, nee, das nehmen wir jetzt nicht an. Das kann nicht sein. Und also das wird auf jeden Fall sozusagen mit Reibungen einhergehen. Bestimmt keine einfache Sache. Aber das ist so stelle ich mir das vor, dass das Herausforderungen wären, mit denen man bestimmt sich überlegen muss, wie man damit umgeht. Ja, es ist kein, dass es häufig wahrscheinlich kein dankbares Aufnehmen der Ergebnisse ist.
Ja, also wir haben das ja in einem unserer letzten Forschungsprojekte explizit versucht und da ging es nicht mal um einen besonders heiklen Forschungsgegenstand. Wir haben Service Learning, praxeologisch, wissenssoziologisch rekonstruiert, also das didaktische Programm, das man Schülerinnen und Schüler oder Studierende von der Schule oder Hochschule aus an zivilgesellschaftliche Organisationen schickt, die dort sowas Ehrenamtliches, Zivilgesellschaftliches machen und das zurückkommen soll in Schule und Unterricht. Und wir hatten einfach nur sozusagen die Idee über Gruppendiskussionen mit Lehrpersonen und Schülerinnen, jetzt am Beispiel Schule, die Strukturen der Praxis halt zu rekonstruieren. Was passiert da wirklich und wie wird das sozusagen aufgebaut? Und allein das, also allein sozusagen die Idee zu vermitteln, wie wir forschen, war aus meiner Sicht schon kaum möglich, weil im Common Sense ist eine Forschung was anderes als das, was man mit der dokumentarischen Methode macht. Wird irgendwie immer erwartet, dass man sofort bewertet, so wird was als gut oder schlecht einteilt. Mhm. Und jedes sozusagen, also wir haben mit Akteuren geredet, die jetzt nicht sozusagen das an einer Schule oder Hochschule verantworten, die aber im Feld als Stiftungen für das Programm stehen, also für dieses Programm Service Learning. Und dort waren alle unsere Rückmeldungen, die sich halt um Praxisstrukturen drehten und wo wir nur so ganz vorsichtig auch darauf hinweisen wollten, was es da für andere Zwänge und andere Logiken gibt dann in der Handlung, wurde als Angriff gewertet und wurde sofort zurückgewiesen und Erklärungsversuche und unsere Forschung wurde delegitimiert aufgrund von Repräsentationslücken etc. Also ein total heikles Unterfangen. Ich glaube auch, ich weiß nicht, wie weit hier generell der Diskurs ist im Großen und Ganzen, aber ich glaube, da gibt es noch keine großen Bemühungen, wie man das einfängt, sowas. Weil vom Anliegen her, also ich kann es verstehen, vom Anliegen her wäre das ja schon edel, wenn man Forschung betreiben könnte, auch rekonstruktive Forschung, die sich um solche Praxisstrukturen kümmert und die zurückmelden könnte, direkt an die Forschungsobjekte oder an Akteure im Feld, die das verantworten, was man untersucht.
Das heißt, Fazit wäre aber einfach lassen.
Keine Ahnung, weiter probieren und gucken, wie es funktionieren kann. Wir können einfach mal eine Sprache finden, die das...
Besser lassen oder eine dicke Haut mitbringen.
Eine dicke Haut mitbringen, ja. Aber na gut, das müssen wir hier nicht lösen, sondern wir können nochmal weitergehen im Interview. In der nächsten Passage hast du nochmal eine Frage gestellt, Philipp, an Ralf Bonsack, weil es dich anscheinend auch sehr interessiert hat, nochmal zum Status der Forschungssubjekte. Du wolltest nochmal wissen, warum hat sich Ralf lieber den Jugendlichen in der bayerischen Stadt, in Herzogenaurach, zugewendet, statt der Hausbesetzerszene?
Die Gruppen, die dann als so interessante oder als potenzielle Forschungsgruppen in den Blick geraten sind, wenn ich das richtig verstanden habe, ging es schon darum, eigentlich so unterrepräsentierte, nicht ganz sichtbare Gruppen irgendwie zu finden oder sich dem immer stärker hinzuwenden, ne? Von der Hausbesetzer-Szene, wo du meinst, das ist irgendwie bekannt, die haben schon eine Stimme, man erfährt sozusagen, wie die sich ausdrücken, dann hin zu den Jugendlichen aus der dörflichen Gegend. Hing das damit zusammen, also ist die implizite Hoffnung damit gewesen, ein größeres Erkenntnispotenzial damit auch zu haben, also nicht nur hinsichtlich sozusagen was zu entdecken, worüber vorher nicht gesprochen wurde, sondern gleichzeitig auch das Potenzial der Methode damit herauszufinden?
Ja, und das habe ich also von der Chicagoer Schule gelernt im Grunde. Das heißt also, sozusagen die Chicagoer Schule hat sich ja den diskriminierten und unterprivilegierten Szenen, Milieus in Chicago zugewandt. Und das vor dem Hintergrund, dass man sozusagen diese eigenen Normalitätshorizonte in Frage stellt, dezidiert, bis hin zu Goffman. Goffman, also Irving Goffman, hat sich ja nun auch gerade also diesen Bereichen, also Asylums und so, in Untersuchungen zugewandt, um von da sozusagen einen Blick auf die Konstruktion der eigenen Normalität und so zu gewinnen. Und das war im Grunde auch schon, an meiner Diplomarbeit war es nicht so bewusst, dass ich das, weil ich habe mich ja in den kriminellen Jugendlichen zugewandt. Es war nicht so bewusst, aber es ist dann immer bewusster geworden, uns methodologisch einzusetzen. Ja, dass man halt dass man sich selber in seinen eigenen Normalitätshorizonten da spiegeln kann, wenn man gerade diese Gruppen halt sieht. Also hier jetzt auch die Jugendlichen halt vom Dorf, also und die Jugendlichen, die halt wenig im Grunde Bildungshintergrund haben und so weiter. Ne? Das ist das ist so. Und in der Chicagoer Schule, wie gesagt, ist das auch sehr stark angelegt. Mhm. Also da kann man das nachverfolgen.
Mhm. Also war das für dich sozusagen auch die zentrale Inspiration für das Vorgehen oder hat sich das so intuitiv für dich irgendwie eher ergeben und also die Verbindung kam dann beim Vorgehen?
Also intuitiv war es erst in der Diplomarbeit, war es intuitiv für mich damit. Natürlich auch unter dem Gesichtspunkt, weil es gab ja in Bielefeld den Praxisschwerpunkt soziale Arbeit, ne? Oder Sozialarbeit, hieß es. Und da war es ja mehr so dieser auch dann eben gesellschaftspolitisch-moralischer Anspruch halt, sich um diese Gruppen zu kümmern. Mhm. Aber zunehmend war es dann auch so, dass ich gemerkt habe, welches Erkenntnispotenzial es im Sinne von Vergleichshorizonten also wie ja notwendig sind für gesellschaftliche Reflexion, ne? Welches Potenzial da drin steckt. Das war dann, das war auch dann bei den, gerade auch in Erlangen, ne? Also dieser, das war ganz klar. Also auch natürlich die Hausbesetzer-Szene, die ja doch dann zu großen Teil akademisch ausgebildete Jugendliche sind, ne? Und so. Und dann haben wir hier jetzt den Gegenhorizont. Dann, naja, und dann natürlich später ja noch auch in den späteren Projekten, eben, in dem Hooligan-Projekt, in dem Projekt der Jugendlichen mit Migrationshintergrund, also Jugendliche türkischer Herkunft sozusagen, war das ein wesentlicher Punkt. Also wirklich jetzt natürlich gut, auch immer die Frage, gegenstandsbezogen etwas erfahren, was Migration überhaupt bedeutet, aber auch natürlich diese Gruppen zu nehmen, als um den eigenen Normalitätshorizont also zu hinterfragen. Das war die.
Und lag darin dann auch nochmal ein besonderes Erkenntnispotenzial für das methodische und so praxismäßige, praxisforschungsmäßige Vorgehen durch den Zugriff
auf. Naja, das Methodische liegt ja gerade daran, dass man sozusagen Erkenntnis nur immer, also im Sinne von wirklich Reflexion, nur erreicht, indem man wirklich Gegenhorizonte findet. Und die liegen auch gerade nun in diesen Bereichen. Ne? Also das ist ja dieses Prinzip der komparativen Analyse. Und diese komparative Analyse greift erkenntnisgenerierend umso mehr, je weiter diese Horizonte von dem eigenen Horizont entfernt sind. Und das findet man ja, würde ich mal sagen, um das nochmal dieses Beispiel zu nehmen, weniger in der Hausbesetzer-Szene und in deren teilweise akademischen Jugend als jetzt hier in den Jugendlichen vom Dorf und von Lehrlingen oder Auszubildende, Lehrlinge sagte man damals, Auszubildende sagt man damals überhaupt nicht, Auszubildende hier vom Dorf. Ne?
Wir erfahren ja viel über Ralf Bonsacks Motive, sich diskriminierten und unterrepräsentierten Szenen oder Milieus zuzuwenden. Siehst du das auch als einen wichtigen Teil dokumentarischer Forschung?
Ja, ich würde sagen, das hat sich in der Praxis, also wahrscheinlich neben der Dominanz der Schulforschung, gerade im Kontext der dokumentarischen Methode, zumindest in ihren Ursprüngen als super zentral herausgestellt. Es ist ein bisschen davon weggekommen, habe ich den Eindruck. Also so die großen und so wiederkehrenden Themen sind dann irgendwie doch so mit etablierten, also im Kontext von Organisationen und im Kontext von Schule. Deshalb für die Begründung sozusagen und vielleicht auch zu dem Wissen darum, wie wichtig eben diese maximalen Kontraste sind, war das sicherlich ganz zentral. Ich halte es auch für immer noch wichtig. Ich würde es auch weiterhin sozusagen hervorheben und vielleicht sogar als Plädoyer formulieren, das weiter und wieder stärker zu tun. Ja. Wahrscheinlich habe ich jetzt ganz viele Arbeit noch nicht im Blick, das sage ich so, ja, super naiv daher. Aber Blick ist schwierig, ja. Genau, ganz zentral. Ja. Also gerade sozusagen, Ralf hat das ja nochmal schön hergestellt zu der eigenen Standortgebundenheit, dass es die gilt zu irritieren und dass sie vor allen Dingen irritiert werden kann, wenn wir uns mit einem maximalen Kontrast in eine Beziehung setzen über die empirische Arbeit.
Ich sehe das ähnlich wie du auch so als vielleicht auch eine große Erinnerung nochmal. Ne? Also was stand so am Anfang der Methode und was macht auch heute immer noch Sinn, sich zuzuwenden, auch aus methodischen Kontrollgesichtspunkten. Und da du die Schulforschung erwähnt hast, vielleicht kurz dazu, ich würde ja sagen, dass ich da so ein Stück weit Erfahrung habe. Aber auch da gibt es ja den Unterschied, ob du jetzt wieder nur ans Gymnasium gehst und dort sozusagen Unterricht erforscht mit Stildungs- und mit Beteiligten, die auf jeden Fall einen akademischen Hintergrund haben, und gehst wieder in eine Großstadt, wo du sowieso auch zu Hause bist, oder gehst halt irgendwo aufs Dorf nach Nordsachsen-Anhalt und gehst in eine Sekundarschule und hast dort mit Jugendlichen zu tun, die die halt dir dann ganz selbstverständlich auch von ihren AfD-Affinität erzählen. Also ich erzähle das aus einer konkreten Erfahrung heraus, auch aus einem Forschungsprojekt, was wir jetzt abschließen. Und das ist auch schon immer sehr, also auch muss man, also es ist schon sehr auch normalitätsherausfordernd, wenn man dann mit solchen ja auch netten Menschen spricht, die aber ganz selbstverständlich eine ganz andere Praxis einempfalten, die einen sonst wahrscheinlich nicht aufgetreten wird, also sonst so nicht ins Leben kommt.
Ja, wahrscheinlich, das sagt ja auch über meine eigene Normalitätsvorstellung viel aus, wenn ich jetzt hier so Stereotyp zeichne, was ich unter sozusagen nicht repräsentierten Gruppen verstehe und was nicht. Also
ja, die Frage ist ziemlich schwierig zu beantworten, wer ist repräsentiert und unterrepräsentiert. Ja, aber am Ende ging es ja bei der Aussage auch um ein grundlegendes methodisches Prinzip, nämlich der Wahl von Vergleichshorizonten, von Komparationen. Und da vielleicht die Frage an dich, Philipp, wie hast du jetzt bei deinem laufenden letzten Forschungsprojekt deine Vergleichshorizonte gewählt?
Ja, das war gar nicht so einfach, weil ich auch also durch forschungspragmatische Gründe sowieso immer notorische Zeitknappheit dann nicht ideal samplen konnte. Also ich beschäftige mich ja mit Klimaaktivistinnen, insbesondere solchen, die in Ortsgruppen aktiv sind. Da konnte man dann natürlich so Vergleiche zwischen verschiedenen Bewegungsakteuren herstellen. Also die einen, die bei Fridays for Future sind, die anderen, die bei Extinction Rebellion sind. Dann natürlich auch im Verlauf der Zeit, also erfahrene und weniger erfahrene Aktivistinnen. Und aber auch Kontraste, die sich eigentlich dann vielleicht erst im Laufe der Zeit zeigen, die einem am Anfang gar nicht klar sind, dass es zum Beispiel auch bedeutsam sein kann zwischen Aktivistinnen in der zweiten Generation, also so aus so Aktivistinnenfamilien sozusagen, das als Kontrast zu nehmen zu solchen, die halt zum ersten Mal irgendwie an einer Demonstration in einem höheren Alter teilnehmen, also jetzt im jugendlichen Alter und nicht schon durch die Familie einsozialisiert worden sind, nicht schon als Kinder irgendwie an Demonstrationen teilgenommen haben und so. Ja, also das heißt, bestimmte Kontraste, die wir sonst am Anfang ganz gängig mit so Kategorien der Sozialstrukturanalyse wahrscheinlich vornehmen, Geschlecht, Klasse, Alter und so weiter, erweisen sich nicht immer sozusagen als ausreichend. Es mag bestimmte Felder geben, da müssen wir erst noch herausfinden, was hier minimale und maximale Kontraste sein könnten. Das hat mich vor große Herausforderungen gestellt, die zu finden.
Ja, das ist ein laufendes Anliegen im Forschungsprozess auch. Ja. Zurück zum Interview und auch zum letzten Auszug dieses ersten Treffens mit Ralf Bohnsack, wie gesagt von Zweien. Hier am Ende hast du, Philipp, nochmal eine Frage gestellt, die auf Emotionalität abzielt, die man mit Forschung haben kann. Nämlich die Frage, was Ralf Bohnsack auch glücklich gemacht hat in seiner Forschung oder traurig.
Also die wirklich emotionalen, sehr positiven bis euphorischen Erlebnisse bestehen ja immer in der gemeinsamen Arbeit an dem Material, ne? Forschungswerkstatt und so. Weil da wirklich, weil du merkst, wie man wieder plötzlich in der Kommunikation dann halt doch neue Horizonte eröffnet werden. Das andere ist natürlich jetzt der Schritt, wenn man jetzt von diesen, was man da erarbeitet hat, zur begrifflichen Fassung des Ganzen kommt. Und da dann plötzlich merkt, dass man jetzt einen Begriff gefunden hat, indem man das, was da sich herausbildet, in vielen verschiedenen empirischen Analysen, dass man da einen Begriff gefunden hat, mit dem man das fassen kann. Das ist natürlich auch ein Erfolgserlebnis. Mhm. Das ist aber meistens dann ein und insofern emotional halt wirklich sehr positiv. Aber natürlich, das erlebt man alleine mehr als jetzt in Forschungs-, also zum Beispiel jetzt hier in unseren letzten Forschungswerkstätten, wo es darum ging, was passiert eigentlich dort in dieser Situation, der Interaktion zwischen den beruflichen Akteuren und den Klientinnen. Wie kann man das auf den Begriff bringen, wenn da was passiert, was man überhaupt als professionell bezeichnen kann? Das ist diese konstituierende Rahmung. Diesen Begriff zu finden, das ist ja dann, hat sich ja dann schon alles angebahnt in der Kommunikation, in der Forschungswerkstatt. Aber dann nochmal im letzten Schritt zu tun, ich glaube, ich habe den Begriff ja dann irgendwann da reingetragen. Und der wurde dann auch, das ist auch wieder so ein positives Erlebnis, der wurde dann auch plötzlich auch aufgegriffen. Mhm. Also das ist eine tolle Sache, wenn du den Begriff geprägt hast und der wird plötzlich aufgegriffen. Was jetzt im Moment ja auch passiert, dass dieser Begriff jetzt wirklich überall, allen Teilen aufgegriffen wird, konstituierende Rahmung, ist plötzlich ein Begriff, der halt der gehört jetzt dazu. Ne?
Ja.
Das sind natürlich so positive Erlebnisse. Ne? Mhm. Also diese... das ist, insofern, also, aber also in der Analyse selber emotional zu sein, ist natürlich noch was anderes. Ne? Mhm. Das meintest du jetzt nicht, ne? Nicht, dass ich jetzt sage, okay,
aber,
also.
Wäre auch eine Frage. Also,
dass mir, das, was ich Gruppendiskussionen mit rechten türkischen Jugendlichen noch mehr als Gruppendiskussionen mit den Hooligans dermaßen auf die Nerven gegangen sind, dass ich überhaupt keine Lust mehr hatte, mich damit zu befassen. Also wenn sie da über quasi Vergewaltigungen berichtet haben und so. Und dann die emotional unter Kontrolle zu halten, wenn sie in den Gruppendiskussionen darüber berichten. Und die Diskussion zu Ende zu führen und hinterher vielleicht nochmal was dazu zu sagen. Aber das sind natürlich so Emotionen, die keinen Spaß machen. Also ich meine, das ist immer, das taucht natürlich auch auf.
Mhm.
Und da ist die Frage, wie geht man damit um? Ne? Mhm. Also natürlich muss das angesprochen werden, mhm. aber ich habe sowas nie angesprochen direkt während der Gruppendiskussion. Also ich habe das erstmal zu Ende geführt und dann was dazu gesagt. Also jetzt beispielsweise bei den rechten türkischen Jugendlichen, die es ja auch gibt, die dann halt, das ist übel. Also da...
Philipp, wie ist das bei dir, bei deiner Forschungsarbeit? Erlebst du Emotionen?
Ja, ganz klar. Nicht umsonst habe ich, glaube ich, auch von Frust gesprochen. Ich glaube, Frust begleitet mich schon auch im Interpretationsprozess. Es ist ja wirklich mit Hürden verbunden, dann diese Abstraktionsstufen zu vollziehen. Also das heißt, nicht nur die Begriffsbildung zum Beispiel für eine Orientierung, sondern dann gerade auch in der Typenbildung. Frust sozusagen, dass man den Eindruck hat, man verliert hier wichtige Aspekte des Falls vielleicht, also nicht wichtige, aber doch Teile des Falls und es ist sozusagen dann, passt das oder passt das nicht und man kann sich in Details verlieren, also man muss ja wirklich auch schwanken, ne? Zwischen man geht tief rein und dann muss man irgendwann auch wieder hervorkommen, eigentlich auf eine ziemlich hohe Flugebene. Das sind schon so, nicht die Glücksmomente wahrscheinlich, würde ich sagen. Aber dann, wenn man es geschafft hat, in dem Sinne, dass es, wie Ralf das auch sagt, ne, man findet einen Begriff, man hat eine Beschreibung, zum Beispiel von einer Regelhaftigkeit und einem Orientierungsrahmen, wo man denkt, das passt, das sozusagen, ne, das zeigt sich dann auch in anderen Fällen wieder, das sattelt sich irgendwie im Laufe der Zeit. Und insbesondere auch das gemeinsame Arbeiten, zum Beispiel in Workshops oder so, das ist für mich auch sehr positiv besetzt. Also wie dann im Kollektiv eigentlich so emergent zusammen auch was entsteht. Das ist schon schön, daran teilzuhaben. Und bei dir?
Ganz parallel eigentlich, würde ich es genauso sagen. Ne? Frust an der vielen Arbeit und manchmal auch am vielleicht noch zusätzlich am Verwerfen von Begriffen, an die man sich lange gewohnt hat. Es gibt ja so noch vielleicht das Phänomen, dass man dachte, man hat es geknackt und hat was in der Hand und dann gibt es die ersten Widersprüche und man rettet es nochmal, dann kommen die nächsten und irgendwann diese Erfahrung, das loszulassen und dann sie doch nochmal neu zu justieren und erstmal gefühlt eine Menge Arbeit und viel Zeit, die man in die Arbeit gesteckt hat, sozusagen als sinnlos zu verbuchen. Das sind schon seltsame Momente. Oder in Forschungswerkstätten, wenn zu viel auseinandergenommen wird von dem, was man dachte, ist eine gute Interpretation. Aber gleichzeitig ja auch die guten Momente, genau wie du dargestellt hast und wie Ralf das auch gesagt hat, in Forschungswerkstätten, wenn du was geknackt hast, wenn du irgendeinen Begriff damit was anfangen kannst, wenn du was Neues aufstehst, das sind schon auch schöne Momente, ja, in der Forschung.
Durchhaltevermögen ist mir noch eingefallen. Ich weiß nicht, was das für eine Emotion ist, aber man muss schon irgendwie, ob sich das mit einer Emotion verbinden lässt. Aber ich glaube, der Frust liegt auch daran, dass man manchmal echt einen langen Atem haben muss, bis es sich für einen selbst sortiert. Also das war was mir häufig aufgefallen ist. So, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht und bis sozusagen die Bäume Konturen gewinnen, das kann auch so erschöpfend sein mitunter.
Was wir hoffen ist, dass dieser Podcast nicht erschöpfend war und diese Folge, wir sind jetzt nämlich ans Ende angekommen, mit dieser Folge beenden wir unser erstes Gespräch mit Ralf Bonsack. Es folgt ja noch ein zweites. Wir hoffen, ihr hattet wieder erkenntnisreiche Momente und wir hoffen auch, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Wollen wir erstmal einen Cut machen?
Ja.
Mal ein kleiner Entspannung. Ihr dürft da jetzt dann nicht weiterreden.
Lieber. Ja, das ist heute das Problem. Ne? Geht aus und dann werden
sie nicht gesprochen. Nee,
wir reden jetzt nicht weiter.
Jetzt bitte über.